herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über die Arbeit und das Leben drumherum. Und heute durfte und darf ich eine Person begrüßen, die eine ganz besonders sympathische ist und gleichzeitig einen hochfaszinierenden Job ausübt, denn mein Gast Daniel Kretsch ist Pfarrer. Und nicht nur das, Daniel Kretsch ist ein Pfarrer, der eine große Leidenschaft für Videospiele hegt und pflegt. Und damit haben wir einen ganzen Korridor an Fragen, die sich aufdrängen. Fragen, die sich drehen um seine Beziehung zu Spielen, Fragen, die sich aber auch drehen um seine Beziehung zur katholischen Kirche. Und genau darüber haben wir in der kommenden Stunde gesprochen. Ich möchte kurz einen Mini-Schritt ausholen, warum ich mich so auf dieses Gespräch auch gefreut habe. Und zwar, ich trage in mir selbst eine, in Teilen zumindest, katholische Biografie. Ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, in Franken, in einem kleinen Dörfchen und wurde dort herangeführt, quasi von Kindesbeinen an die Welt der katholischen Kirche. Ich bin regelmäßig in die Kirche gegangen, beziehungsweise ich musste regelmäßig in die Kirche gehen, wurde dann eingeladen, Ministrant zu werden. Da war ich 12 oder 13. Das sind die Leute, die Jugendlichen mit Kutten, die in der Kirche Kerzen anzünden und bei verschiedenen Phasen des Gottesdienstes helfen. Weihrauch schwenken und so ein Kram. Und das habe ich gemacht, bis ich 18 war, bis ich quasi mehr oder weniger meinen Heimatort verlassen habe fürs Studium. So lange war ich in der Kirche als Ministrant unterwegs. Das bedeutete, 6 Jahre lang mindestens jeden Sonntag ab in die Kirche die Lesung lesen vor der großen Gemeinde, die sich da in der Kirche versammelt hatte, und unter der Woche hier und da auch mal eine Beerdigung oder andere Veranstaltung mitbegleiten. Das war ein großes Ding in meinem Leben und lange Zeit glaubte ich, weil mir das so gefällt, ich bin ein tiefgläubiger Mensch. Aber dann gab es einen Erweckungsmoment, wortwörtlich, der mir gezeigt hat, Nähe, ich glaube, da ist doch was anderes hier gerade am Laufen. Und diese Mini-Anekdote, die erzähle ich hier im Podcast, die will ich nicht vorwegnehmen, aber das ist ein sehr schöner Moment gewesen. So. Und deswegen, weil ich katholisch in Teilen zumindest erzogen und aufgewachsen bin, habe ich einen ganz großen Fragenkatalog und viel Eigenneugier mitgebracht in dieses Gespräch mit Daniel Kretsch. Denn da, wo ich irgendwann gesagt habe, alles klar, goodbye Kirche, heute bin ich Atheist, ich habe nichts mehr mit der Religion per se erstmal am Hut, ist Daniel weitergegangen. Daniel ist den Weg weitergegangen, er ist Priester geworden, er ist Pfarrer heute im Bistum Mainz, er hat die Priesterweihe absolviert vor vielen Jahren und engagiert sich jetzt hochaktiv in seiner Gemeinde, eben nicht nur als Pfarrer mit allen Verantwortungen und Aufgaben, die damit einhergehen, sondern er begleitet zum Beispiel auch Präventionsschulungen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen an Schulen. Er ist in der Jugendarbeit engagiert und das dockt an eines der großen Fragenkomplexe an, die ich ihm entgegengeworfen habe. Wie fühlt es sich eigentlich an, innerhalb der katholischen Kirche zu arbeiten? Die Kirche, die in den letzten Jahren immer wieder ins unangenehme und furchtbare Rampenlicht gerückt wurde, wegen der Berichte von Betroffenen und von Opfern sexueller Gewalt, die innerhalb dieser Kirche diese Erfahrung machen mussten. Wie fühlt sich das an, für einen Menschen wie Daniel Kretsch innerhalb dieser Institution zu arbeiten? Darum dreht sich ein Teil unseres Gesprächs und der andere Teil des Gesprächs dreht sich eben um seine Leidenschaft für Videospiele und wie er die eigentlich spielt. Vielleicht macht ihr euch da draußen keine Gedanken darüber, aber ich denke Tag aus, Tag ein darüber nach, seit ich wusste, ich darf Daniel Kretsch treffen, nämlich zum einen Rollenspiele, wenn du in einem Baldur's Gate oder was die Möglichkeit hast, wirklich böse zu agieren, kann das eigentlich Daniel Kretsch vor seinem Glauben rechtfertigen, verwischen da die Grenzen? Und wie ist es in einem Spiel wie Crusader Kings 3, Globalstrategiespiel im Mittelalter, in dem es auch Religion gibt? Was macht Daniel Kretsch als Pfarrer, wenn er dieses Spiel spielt und der Islam sich in seinen Diözesen ausbreitet? Was macht er, wenn das Christentum im Spiel aufkommt und das ihm eigentlich gar nicht in seine spielerischen Pläne reinpasst? Kann er das verbannen? Geht das? Kann er auch hier Grenzen ignorieren, die er zwischen sich, dem Spiel und seinem Job setzt oder auch nicht? hochspannend. Hochspannend, ihr merkt schon, da steckte viel drin und ich habe viele Fragen in Richtung von Daniel Kretsch gestellt und er hat sie allesamt beantwortet. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und jetzt kommt noch eine kleine Überraschung für all jene, die das Steady-Angebot von Orki Cool tragischerweise nicht im Blick haben. Daniel Kretsch war vor 3 Tagen, am Freitag, jetzt vor diesem Sonntag, bereits bei Orki Cool zu Gast und zwar zu einem ganz besonderen Anlass. Wir haben da nicht über seine Biografie gesprochen, sondern über seine Erfahrungen mit einem ganz besonderen Spiel, das jetzt zu Ostern erschienen ist. Und dieses Spiel heißt I Am Jesus Christ. Ein Spiel, das uns zu Jesus Christus, dem Erlöser, macht und uns nachspielen lässt, die wichtigsten Stationen im Leben dieser Figur aus der Bibel. Und ich habe das gespielt, durchgespielt und mir gedacht, okay, das einfach mit anderen Journalisten, Journalistinnen oder sonst wem zu besprechen, kann ja jeder. Ich lade Pfarrer ein, die nochmal mit einer ganz besonderen Perspektive auf dieses Spiel zugehen und frage die, wie findet ihr es, als Jesus Christus ein Spiel zu spielen? Ist das für euch Blasphemie? Kann man das machen? Darf man das machen? Liegt darin vielleicht sogar ein Wert? Oder findet ihr auch, wie ich, das Spiel echt einfach seltsam, rein spielerisch? Das habe ich Daniel Kretsch vergangenen Freitag gefragt und außerdem auch Lukas Sims. Lukas Sims ist ebenfalls in der Kirche tätig, in der katholischen, und hat gemeinsam mit Daniel Kretsch einen Gaming-Podcast, Nerd Church, möchte ich an dieser Stelle auch hinweisen. Da sprechen die regelmäßig über das Feld zwischen dem Glauben und Videospielen. Absolute Hörempfehlung. Das sage ich auch als Atheist, sie machen da wirklich hochspannende Queranalysen zwischen diesen beiden Feldern. Und diese beiden Herren jedenfalls hatte ich jetzt am Freitag eben im Podcast zu Gast und wir haben gesprochen eingehend über I Am Jesus Christ, über christliche Videospiele und Darstellung des Christentums im Videospiel. Es war hochinteressant. Möchte ich an der Stelle unbedingt darauf hinweisen, falls ihr diesen Podcast und viele weitere tolle hören wollt, schnappt euch ein Steady-Abonnement, ein Steady-Supporterschaft. Für 5 € im Monat seid ihr dabei. Könnt das natürlich auch jederzeit kündigen, aber wer will das schon? So, und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Daniel Kretsch und mir. Ich hatte eine große Freude dabei, durfte die ein oder andere neue Sache lernen und ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Sehr gut. Schön. Ich nehme noch mal ganz kurz einen großen Schluck Tee. Es ist noch zu heiß. Ich muss gleich den Teeschluck nehmen und kann dir stattdessen schon mal verraten, was ich mir heute überlegt habe. Ich habe mir überlegt, du bist ja eine hochspannende Person mit all den Dingen, was du machst und was mit deiner Biografie verbunden ist, in der es übrigens auch Parallelen zu meiner eigenen Biografie gibt. Es wird wirklich sehr aufregend. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn das für dich in Ordnung ist, dass wir in unserem Gespräch beginnen, erst einmal jetzt in dieser ersten Hälfte, über dich zu sprechen, deine Biografie, deine Arbeit auch, deine Beziehungen zum großen Thema Religion. Und von dort schwingen wir dann rüber zu deinem und eurem Podcast. Und das fühlte sich für mich in der Vorbereitung nach einem schönen Prozedere an.
Ja, klingt gut für mich.
Ja, toll. Gerne. Dann habe ich doch direkt mal, wenn das für dich in Ordnung ist, eine Frage auf den Lippen. Und das ist alles andere als eine leichte Einstiegsfrage mit einem begrenzten Horizont, sondern im Grunde rütteln wir da direkt an den ganz großen Dingen, die uns als Mensch ausmachen. Aber das war mit die erste Frage, die auf meinem Papier stand. Und ich dachte mir, wenn das schon so weit oben auf meiner Zunge aufliegt, warum künstlich das hinauszögern? Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, was bedeutet für dich persönlich, weil es ja oft auch eine persönliche Definitionssache ist, Glaube und ein gläubiger Mensch zu sein? Was geht da in deinem Kopf so vor?
Ich sehe schon, das ist die richtige Frage, ja. genau, also es ist ja für viele Leute sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber du hast ja nach meiner persönlichen gefragt. Für mich ist Glaube vor allem so ein bisschen im Sinne von Geborgensein und zu wissen, dass da nach dem, was wir so in dieser Welt erleben, auch noch was Gutes kommt und dass es irgendwie auch einen Mechanismus gibt, der alles zum Guten wendet. Und dass man auch weiß, dass man jemand an der Seite hat, der ein bisschen, ich sag mal, mächtiger ist als wir normalen Menschen, der einem das Leben mitgeht, der das Gute für einen will, der alle Menschen liebt. Und das ist so eine Kernsache, die ich auch immer erlebt habe und die ich einfach gut finde. Und das auch zu verkünden und mit den Menschen unterwegs zu sein und zu sagen, ey, diese Botschaft, die wir jetzt ja schon seit 2000 Jahren irgendwie haben im Christentum, ist eine Botschaft, die auch nicht irgendwie schlechter wird, sondern die eigentlich auch in der heutigen Zeit auch Menschen prägen kann. Und die hat mich in meinen 40 Jahren doch sehr geprägt. Ja gut, im ersten Lebensjahr vielleicht noch nicht so, aber später dann schon, genau. Und ich glaube, dass es ein gläubiger Mensch zu sein, heißt für mich auch, eben diese Botschaft auch zu leben. Also auch das, was man so liest, auch im eigenen Leben umzusetzen, also nett zu Leuten zu sein und auch von dieser Hoffnung zu erzählen, die einen erfüllt. Genau, darum geht's.
Du hast da direkt was Spannendes angerissen, als du so in einem Nebensatz verwiesen hast auf, ja, in jungen Jahren als Kind natürlich noch nicht und so, weil das ist direkt eine Frage, die mich da Hand in Hand nämlich interessiert, auch da natürlich nur, soweit du erzählen willst, weil es ist ja auch ein sehr persönliches Thema mitunter. Gab es denn einen Moment in deinem Leben oder eine Phase, in der du gemerkt hast, du prägst so eine Vorstellung von Glaube aus und du spürst einen Glauben in dir? Wo sind wir da in deinem Leben? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich habe, ich würde sagen, so diese klassische katholische Karriere gemacht. So das Elternhaus hat mich getauft. Ne? Da hat man ja für gewöhnlich nicht so die große Wahl. Das entscheiden die Eltern. Bin ich auch sehr dankbar. Also ist jetzt auch nichts problematisch, jedenfalls für mich nicht. Und dann habe ich so die klassische Messdiener-Karriere gemacht, so mit 9 Erstkommunion und dann Messdiener in der Kirche und war dann immer so an dem, ich würde sagen, so am Scheitelpunkt unseres Gemeindelebens dabei und konnte mit meinen ganzen Fragen immer, ich hatte damals einen Diakon in der Gemeinde, zu dem ich mit all meinen Fragen kommen konnte, der war da sehr geduldig mit mir, ich hatte ja teilweise wirklich sehr wilde Fragen, was einem so auch in der Jugend beschäftigt, ne? Man ist in der Jugend, hat man ja so eine Phase, die hatte ich auch, wo man sagt, naja, Glaube, komm, ist jetzt nicht so gerade das Zentrum meines Lebens. Und da hatte ich auch nur so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie mal ein Jahr raus, so auch aus der Messdienerarbeit und so. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mich das trotzdem festhält. Also ich konnte dann nicht ganz ganz weg. Und ich glaube, das ist so mit ein Punkt, der in meinem Leben so ausschlaggebend war, weil ich gemerkt habe, es gehört irgendwie zu mir dazu, dass man diesen Glauben hat. Und ich glaube, ein großer Pfund, der mich dann auch dabei gehalten hat, ist, dass ich einfach ganz viele Menschen hatte in meinem Leben, die auch immer gesagt haben, das ist gut, so wie das unterwegs ist, wo ich hingehen konnte und mit meinen Fragen kommen konnte und wo ich eigentlich sehr viele positive Erfahrungen erlebt habe und gemerkt habe, das ist eine gute Sache, mit Menschen unterwegs zu sein. Man ist nicht alleine mit seinem Glauben, man hat irgendwie Leute, die man fragen kann. Und es hat sich so durchgetragen. Und ich habe immer gemerkt, ich zehre davon sehr viel Kraft und Energie auch für mein Leben, weil ich das Gefühl habe, dass mir das alles sehr viel Sinn gibt mit dieser Perspektive. Genau, und also ich hatte jetzt nicht so einen, die Mutter Gottes ist mir im Schlaf erschienen Moment, sondern es ist eben eher so gewachsen aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Lebenswelt, aus dem eigenen Dienst, auch in der Kirche. Oder was ich damals, das klingt jetzt ein bisschen wild, aber ich war damals sehr gerne bei Beerdigungen dabei. Und ich beerdige auch immer noch gerne, also jetzt selbst, früher war ich als Messdiener dabei, jetzt kann ich selbst, oder jetzt beerdige ich auch selbst an einigen Stellen, weil ich einfach merke, das trifft viele Personen in ihrer existenziellen Situation. Na, der Tod ist ja immer eine sehr existenzielle Situation. Und da gut mit Menschen unterwegs sein, die zu begleiten, das merke ich schon, da gibt man auch viel den Menschen mit.
Ja. Da haben wir die erste unserer gemeinsamen Biografie-Segmente erreicht, die ich vorhin schon angekündigt hatte, dass es da Parallelen gibt. Und zwar, auch ich war Messdiener, angefangen quasi sobald es ging, bis zum 18. Lebensjahr, also 6, 7 Jahre habe ich das durchgezogen. Und wenn ich das kurz erzählen darf, da gibt es wirklich eine ganz spannende Geschichte, die auch gerade zu diesem Gespräch gut passt. Als ich so 14 dann war, also so ein Jahr oder so etwa, war ich dann Messdiener schon, habe ich richtig gemerkt, dass ich es wahnsinnig genieße, wirklich jeden Sonntag in diese Kirche zu gehen, auch Süddeutschland, ich komme aus Franken, in diese katholische Kirche zu gehen, also quasi auch in deiner Nachbarschaft, deiner jetzigen Wirkungsstätte sozusagen, in die Kirche zu gehen, das zu genießen, das ganze Primborium, all das, was da präsentiert wird, die Lesung auch selber lesen zu dürfen, das war dann sehr bald ein Job von mir, mich dahinzustellen. Ich habe das wahnsinnig genossen und dachte deswegen auch in diesem Moment, ich glaube, was ich hier spüre, ist Glaube. Ich glaube, ich habe in mir eine ganz tiefe religiöse Verbundenheit zu diesen Geschehnissen hier, zu diesen Prozessen und zu allem, was hier gemacht wird. Der Moment der Wandlung beim Abendmahl, mich hat das immer alles sehr erhoben. Und deswegen, Daniel, dachte ich mir dann in meinen Sommerferien als 14-Jähriger etwa, alles klar, der nächste logische Schritt ist ja, ich gehe mal ins Kloster. Und dann bin ich ins Kloster gegangen in Freiburg am Breisgau und habe mir gedacht, ja, das ist halt, da habe ich mir gedacht, okay, offenbar habe ich ja was in mir und ich möchte dem nachgehen und mal gucken, wie ist das, wenn ich jetzt wochenlang im Kloster bin und den Alltag mit den Mönchen dort teile. Das war, glaube ich, sogar ein Dominikanerkloster in Freiburg und dann bin ich da hingegangen und war dann Teil eines, das ist so eine Art Schulprogramms. Dann war ich da 3 Wochen, glaube ich, wirklich im Kloster. Ich habe ein eigenes Räumchen bekommen mit einem Bett, da war ein Schreibtisch, eine Bibel wurde mir aufs Bett als Begrüßung quasi gelegt, richtig schön gemacht. Und ich werde das nie vergessen, bin da reingegangen, noch so ein bisschen skeptisch, was wird mich jetzt hier alles wirklich erwarten? Und da gab es eine Szene, Daniel, ich wünschte, ich könnte dir, wenn das ein Film wäre, dir diese Szene zeigen, weil sie wunderschön war. Ich kam quasi mit dem Trubel in meinem Herzen in dieses Zimmer rein und sah, das Zimmer hatte ein Fenster und das Fenster zeigte zum Klosterinnenhof, begrünt, Baum, eine Bank, wunderschön. Und dann lief ich zu dem Fenster, guckte aus dem Fenster, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, und dann liefen da 2 Mönche in Kutte quasi, nebeneinander her, vertieft im Gespräch. Und das war ein so friedliches Bild. Ich habe gedacht, okay, das ist es. Das ist ja phänomenal. Also, Geschichte geht noch weiter. Bin im Kloster also da jetzt 3 Wochen oder was, beschäftige mich mit dem ganzen Kram, der mir da erzählt wird und merke auch, das gefällt mir alles richtig gut und habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, es wird von den Menschen, die hier sind, so langsam eine Entscheidung von mir erwartet, wenn ich jetzt mich da wieder verabschiede nach diesen 3 Wochen. Möchte ich diesen Aufenthalt wiederholen? Ist das ein Weg, den ich einschlagen will? Oder kehre ich quasi in mein weltliches Leben zurück? Das war so eine Entscheidungssituation, die auch so ein bisschen an mich herangetragen wurde. Und dann zog ich mich zurück und habe gedacht, ich denke da jetzt nochmal drüber nach. Möchte ich wirklich mein Leben diesem Leben widmen oder möchte ich doch etwas anderes machen? Und dann kam der große Moment der Erkenntnis, Daniel, und da trennen sich quasi jetzt wieder unsere biografischen Wege. Ich merkte dann, und ich muss sagen, zum Glück im Hinblick darauf, was dann später noch in meinem beruflichen Leben kommen sollte, dass ich all diese Jahre und all diese Monate nicht aus einem Glaubensüberzeugung heraus voller Begeisterung in die Kirche gegangen bin, sondern ich liebe und liebte die Tatsache, dass das eine so alte Instanz ist, dass dort auf Latein gesprochen und gesungen wird, und merkte, was ich eigentlich geil finde, ist diese historische Seite davon. Später habe ich Archäologie studiert. Das hat mich abgeholt. Also es kam nicht vom Glauben, sondern der Rahmen hat mich so begeistert. Ich habe dann trotzdem bis 18 noch quasi mein Messdienertum vollendet. Und dann habe ich aber diese Welt mehr oder weniger hinter mir gelassen. Aber das ist so ein Moment, da waren wir quasi beide gleichzeitig kurz in derselben Schiene unterwegs. Und das führt zu keiner Frage. Ich wollte die Geschichte nur mit dir teilen.
Das ist ja ganz großartig, weil ich meine, Kloster ist natürlich schon ein harter oder ja, quasi die höchstmögliche Einstiegshürde, die man haben kann, weil ja, man natürlich dann nochmal, also ich bin ja quasi Diözesanpriester und ja, habe eigenen Besitz, ne? Also das ist nicht so klösterlich. Aber es stimmt, was du sagst, finde ich auch ganz gut, auch diese Entschleunigung, die man erfährt, so aus dem Alltag. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich Exerzitien mache, also wenn ich quasi mich mal für so eine Woche zum Beten zurückziehe, auch in einem Kloster, dass man einfach so Ruhe runterkommt, Ruhe findet. Es gibt auch das ist jetzt überhaupt nicht christlich, aber so in so Management-Dingen gibt es ja auch so Leute, die sich dann ins Kloster einfach mal für 2 Wochen oder so zurückziehen, um einfach mal abzuschalten, runterzukommen. Und das hat dann auch erstmal nichts mit, ich bete jeden Tag oder ich bin der Hardcore-Gläubig oder sowas. Aber wo man dann schon noch merkt, es gibt irgendwie noch was anderes im Leben, das einen berührt, das nicht die Arbeit ist. Oder ja, wo man sagt, es gibt irgendwas, was mehr ist als nur meine Welt, weil es irgendwie, wie du ja auch sagst, es gibt so eine, auch so eine Atmosphäre des irgendwie des Heiligen oder des des Göttlichen, also des Himmlischen, göttlich vielleicht hart, aber des Himmlischen, auch an so Orten, wo man merkt, okay, hier ist irgendwas anders. Das ist halt nicht die Zeil oder so, in Frankfurt da die Einkaufsmeile, aber und das berührt einen dann auch irgendwie auf irgendeiner Art und Weise, und ich glaube, das ist das, was alle Menschen miteinander teilen. Es gibt irgendwie schon auch so ein Gefühl, so eine Sehnsucht nach irgendwas, was ewig hält, was bleibt, was da ist, ne? Und dann sich mal an so einen Ort hineinzugeben und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal mit dem, wie ich bin, ohne dass ich mich irgendwie verstellen muss, nur mit mir selbst oder vielleicht, wenn es eben ein Gläubiger ist, auch mit Gott im Gespräch, einfach mal zu gucken, mich zu sortieren, was ist auch das, was, wo ich auch mein Leben hin ausrichte, ne? Das ist ja auch so eine Frage, die man gut haben kann. Und ich glaube, da muss man natürlich nicht im Kloster bleiben, wenn man hinterher merkt, das ist nicht das. Aber es ist, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich kenne die Brüder ja jetzt nicht da in Freiburg, aber ich habe das immer so erlebt, dass die dann auch mit einer Offenheit gesagt haben, ja, kannst natürlich jederzeit wiederkommen, Gerne stehen dir unsere Türen offen. Das heißt aber nicht, dass du hier gleich unterschreiben musst. So.
Es gab tatsächlich, ich habe diese Geschichte etwas gekürzt, aber es gab diesen Moment, wo ich wirklich bildlich ins Büro gerufen wurde, einer Nonne, die da zu Besuch war. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das kam, also und dass das überhaupt möglich war, aber diese Nonne rief mich dann in ihr Gastbüro sozusagen am Ende meines Aufenthalts dort und hatte auf dem Tisch auch so ein Bild. Das hat sie so eingeprägt, das ist, um Gottes Willen, das ist 20 Jahre her, merke ich gerade, und mehr noch sogar. Sie hatte auf dem Schreibtisch so ganz viele, wie so kleine Flyer ausgebreitet von anderen Klöstern in Deutschland und sagte, so ein bisschen wie bei Pokémon mit dem Starter-Pokémon, schau dir das mal an, ne? Und überleg mal, wo du als nächstes hingehen möchtest. Also es Druck ist zu stark, das Wort, aber ein Stupser. Es wurde ein Stupser bemüht, mich so ein bisschen, weil, ne, ich schien es ja zu genießen, mich so in diese Welt nur weiterzuführen. Das ist ja auch erstmal nicht verkehrt, aber das war der Moment, wo ich dachte, hold on, ich muss mal kurz nachdenken, ob das hier gerade wirklich der richtige Weg ist. Ja, das war ganz fantastisch. Ich kehre jetzt von hier aus zu deiner Biografie zurück. Du hast vorhin das so spannend gesagt, als du jugendlicher Teenager warst, gab es auch eine Phase, wo du mal etwas weiter entfernt von dieser Glaubenswelt warst und dann wieder dorthin zurückgekommen bist, auch durch dein Umfeld bekräftigt. Und die spannende Frage, die ja jetzt da nahe liegt, ist folgende: Wie kam es denn dann dazu, dass du von einem Verhältnis zum Glauben im Sinne von, okay, ich glaube, das ist wirklich was, was mir gut tut, was mir gefällt, was mich fasziniert, gegangen bist zu Priesterweihe? Ich möchte auch beruflich dahin gehen, weil das ist ja nochmal ein großer Extraschritt, der ja nicht selbstverständlich ist. Was war denn dafür der Grund, die Motivation?
Ja, ich würde sagen, die Grundlage ist da schon, also im Elternhaus gelegt. Meine Mutter ist eine gläubige Frau, und das heißt, das habe ich schon auch irgendwie so mitgenommen und dann auch diese ganzen Dinge, wie ich dann ja auch quasi die Amtsträger erlebt habe, ne? Und wie gesagt, der Diakon, der mich auf meinem Weg mit begleitet hat. Ich hatte aber auch, ich habe auch Priester kennengelernt, die für mich auch ein Anreiz der Berufung war, weil ich gesagt habe, so nicht. Das gibt's ja auch.
Darf ich fragen, genau. Da so reingefragt, was ist da zum Beispiel so ein Verhalten oder eine Szene, alles natürlich anonymisiert jetzt, keine Namen nennen, aber wo was du quasi gesehen hast und gedacht hast, okay, das möchte ich nicht machen.
Genau, also ich weiß nicht warum, aber es gab dann so, wir hatten immer so einen Priester, der so von außen eingeflogen kam und der war dann ein bisschen cholerisch in der Sakristei, sag ich mal, ne? Und dann ist im Gottesdienst was schiefgelaufen, also dann gab es quasi Wasser oder man hat vergessen, den Wein in das Kännchen zu füllen und so irgendwie. Und dann ist der halt richtig ausgetickt. Ja. Und dann hat ein Messdiener-Kollege von mir gesagt, ja, so nicht, Sie wissen ja, ich opfer hier meine Freizeit, das muss ich mir nicht geben, auf Wiedersehen. Und dann kam der nie wieder, ne? Und habe ich gesagt, so mit so einem einzigen Moment, da hast du der hat 4 Jahre Messdienerzeit gehabt und so mit einem einzigen Moment ist das alles vom Tisch gefegt. So. Wow. Und da habe ich gesagt, Daniel, so nicht. Ne? Ja. Das, was wir jeden Sonntag irgendwie im Gottesdienst hören, über die Liebe und über die Gemeinschaft und über alles, was dazugehört, und dann hast du dann so Leute, wo du denkst, ne, muss nicht sein. Ja. Aber die größeren, die meisten, die ich getroffen habe, waren da gut und mit unterwegs und wie gesagt auch Geduld mit mir. Und dann hatten wir, und dann habe ich schon so überlegt, so aus der Messdienerzeit habe ich gemeint, das am Altar gefällt mir, auch so mit den Menschen. Ich habe ja eben schon von der Beerdigung ein bisschen erzählt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie für die Menschen bedeutsam, dass man da jemanden dabei hat. Habe ich gesagt, okay, das ist interessant. Ist das was für mich oder nicht? Habe ich erst so ein bisschen rumüberlegt. Und dann hat ein anderer Pfarrer hat gesagt, ja, wir fahren mal nach Lourdes. Das ist ja dieser Marienwallfahrtsort da in Südfrankreich. Weil er findet keinen zweiten Priester. Und wenn er mich mitnehmen würde, bräuchte er keinen zweiten Priester mitnehmen.
Oh.
Ja, und das war natürlich für mich wie so ein Ritterschlag, ne?
Ja, gedacht,
okay, was ist hier los? Und der hat mich dann ständig ins kalte Wasser geworfen. Das war mir wirklich sehr unangenehm, aber auf so eine nette, also es war nicht übergriffig, aber es war so.
Wie alt warst du da?
Ach, was war ich da? 17?
Wahnsinn!
18, ja. So. Und da sind wir da runtergefahren. Und dann drückte er mir auf der Fahrt darunter den Rosenkranz in die Hand und sagte so, Daniel, bet mal vor. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Rosenkranz gebetet. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, wir machen das schon. Und dann hat er mir das so fliert. Und ich habe das gebetet und eigentlich hätte ich das ja auch selbst machen können. Ne? Und aber ich habe dann gedacht, ah ja, offensichtlich ist das Vertrauen so groß, dass ich das jetzt hier auch mal lernen kann und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, und dann gab es noch so andere Szenen. Dann habe ich dann quasi diese ganzen Ministrationsdienst und Lektorendienst übernommen und sowas. Dann am Wallfahrtsort. Und dann gab es so einen Moment, da gibt's abends so eine Marienprozession. Also ich bin jetzt nicht bekannt für meine riesige Marienfrömmigkeit, aber da gab es eine Marienprozession gibt es da jeden Abend, da wird quasi die Mutter Gottes als Figur durch den ganzen Wallfahrtsbezirk getragen und jede Person, die da vor Ort ist, hat eine Kerze in der Hand. Und wir standen oben auf der Balustrade in Lourdes ist ja so, da gibt's drei Kirchen übereinander. Das ist ganz wild. Und da kann man oben so draufstehen. Wir standen oben und ich blickte so nach unten und habe gesagt, es gibt offensichtlich irgendetwas in diesem Glauben, das all diese Leute miteinander verbindet. Das will ich nochmal intensiver kennenlernen. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich warte nochmal. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin. Habe ich ja noch 2 Jahre Geschichte studiert und bin dann quasi 2 Jahre nach dem Abi 2007 ins Priesterseminar Mainz, 2008, ins Priesterseminar in Mainz eingetreten und habe gesagt, ich gucke mir das mal an, ich kann ja zur Not auch wieder gehen. Ist ja jetzt nicht so, als wisst man da, gibt man seine Seele ab und ist dann dafür immer verwurzelt. Und da habe ich aber gemerkt, das ist genau das, was ich eigentlich machen will. Diese Botschaft, die mich bewegt, diesen Glauben, der irgendwie in mir drin steckt, den ich gemerkt habe, dass der mir viel Halt und Basis so für mein Leben, auch für mein Handeln gibt, dass ich das gerne auch anderen Menschen irgendwie mitgeben möchte. Und was für mich immer noch ein ganz großer Punkt ist, warum ich finde, dass das der beste Beruf der Welt ist, ist, weil man einfach Menschen vom ersten bis zum letzten Lebensjahr begleiten kann. Also in diesem ganzen Spektrum von Lebenssituationen, die einem begegnen, kann man immer ein Angebot machen zu sagen, ey, kommt vorbei, redet, ich bin da für euch. Und das finde ich einfach ganz großartig.
Ich finde, das ist eine so spannende Geschichte, die ja auch offenbar entscheidend auch mitgetragen wird von Menschen von außen. Das scheint ja ein roter Faden wirklich deine Beziehung zum Glauben, zumindest in dieser Zeit zu sein, dass auch immer Menschen da waren, die dich darin bekräftigt und auch Unterstützung gefördert haben. Und gleichzeitig, und das finde ich ja auch wirklich hochspannend, ein Jahr oder was hattest du, 2 Semester Geschichte? Gab's da also
vier Semester habe ich gespürt.
Um Gottes Willen, okay, das ist ja so 2 Jahre, holy shit.
Ja, alte und mittlere.
Okay, ich habe alte Geschichte und klassische Archäologie, auch da schon wieder, ne, Parallele in der Biografie. Frage, diese 2 Jahre Geschichte, alte Geschichte, mittlere Geschichte, sollte das, also war daran geknüpft tatsächlich auch eine berufliche Zukunftsüberlegung oder war es eher so ein, ja okay, mich reizt schon dieses Theologie-Dings, aber ich mache jetzt erstmal was anderes und liebäugle aber schon mit dem anderen. Oder hattest du wirklich auch eine Berufsvorstellung weg von der Kirche außerhalb des Glaubens?
Naja, also man kann ja auch als Nichtpriester gläubiger Mensch sein, also das darf man nicht vergessen. Das heißt, man kann ja im Glauben sein und trotzdem Geschichtsprofessor sein oder so, geht schon.
Genau, und das war die Frage. Also hattest du beruflich vor, in eine andere Richtung zu gehen?
Also ich hatte mir das schon überlegt, auch andere Sachen zu machen, weil ich bin neben der, also ich muss dazu sagen, dass Religion in der Schulzeit nicht mein Lieblingsfach war. Das war Geschichte. Da bin ich voll aufgeblüht. Ich fand es interessant, herauszufinden oder zu hören, wie sich Dinge entwickeln, wie wir dazu kommen, was da passiert ist und so. Und deswegen war das erstmal mein logischer Schluss, dass ich gesagt habe, hinterher, das würde ich gerne machen. Und ich hätte mir schon auch vorstellen können, irgendwas Historisches an der Uni zu machen oder vielleicht auch irgendwas mit Medien zu sagen, ah ja, irgendwie so ein Terra-X-Doku oder sowas. Fände ich auch interessant oder so oder das als Geschichtsjournalist oder wenn es sowas gibt. Sowas in der Art. Also quasi auch Geschichte den Menschen irgendwie näher zu bringen, das fand ich schon gut. Oder in die Museumspädagogik oder sowas. Und dann hatte ich zwischendrin auch noch so ein was ich Gott sei Dank nicht gemacht habe, ist, ob es nicht auch cool wäre, eine Videothek zu eröffnen.
Sehr gut.
Ja. Genau, das wäre jetzt doof gewesen. oder was ich mir auch hätte vorstellen können, weil ich sehr gerne lese, ist, ob ich auch eine Buchhandlung hätte ich auch interessant
gefunden. Ja.
Genau. Und dann ist aber während des Studiums ich habe in Gießen studiert, die Geschichte. Und währenddessen ist aber dann nochmal gekommen, ja, das ist doch reizt mich mehr. Also ich muss dazu, der Wahrheitshalber muss ich auch noch dazu sagen, dass ich alte und mittlere Geschichte und Theologie studiert habe. Auf Magister. Das ging da im Master. Magister, okay. Ich glaube damals hieß es Magister. Also ich hatte quasi schon.
Das Fundament so ein bisschen, ja.
Genau, weil die Theologie hat mich auch schon immer gereizt. Und dann habe ich aber irgendwann eben aus diesen Berufungsgründen gesagt, ich will jetzt ein volles Theologiestudium machen. Und ehrlich gesagt ist ja die, es ist jetzt ein bisschen fies den profanen Geschichtsschreibern gegenüber, aber streng genommen ist ja die Geschichte des Mittelalters bis zur Reformation, ist ja alles nur Kirchengeschichte. Ne? Oder viele Stellen davon Kirchengeschichte, wo ich gedacht habe, da habe ich auch meine Leidenschaft in der Kirchengeschichte auch gefunden, zu sagen, man kann sich auch historisch damit gut denken.
Ich finde das sehr interessant und das führt direkt zu einer Folgefrage zum Theologiestudium. Ich habe in meinem Freundeskreis einige Menschen, die zumindest im Nebenfach ebenfalls damals Theologie studiert haben und manche von ihnen waren auch gläubig und da habe ich etwas ganz Spannendes miterlebt. Ich habe selber nie Theologie studiert, aber ich finde das alles aus der Ferne sehr interessant. Was ich vor allem erfahren habe, vor vielen Jahren dann damals, dass das Theologiestudium ein bibelkritisches Studium ist. Es ist nicht so ein Studium, wie sich manche Menschen da draußen vielleicht gerade vorstellen, dass man den ganzen Tag jetzt nur an Gott denkt und dann schreibt man da Briefchen oder keine Ahnung. Nee, es ist ein knallhart kritisches Exegese-Studium, wo du dich hinsetzt mit der Bibel zum Beispiel, auch anderen Schriftquellen und die kritisch liest und auch diskutierst und debattierst. Und das führte dazu, dass einige meiner Freunde damals, wie sage ich das, im Glauben erschüttert wurden. Sie gingen in das Studium rein als gläubige Menschen und gingen raus als Menschen, die eine neue Beziehung zu ihrem Glauben entwickelt hatten, weil sie Dinge gehört und gelesen hatten, von denen sie merkten, ich kann das nicht mehr übereinbringen mit meinen eigenen Glaubensvorstellungen. Und da will ich mal anknüpfen und dich fragen, hattest du auch einen solchen Moment oder wie hat das Theologiestudium dein Verhältnis zur Religion und zum Glaube verändert?
Also das stimmt. Im Theologiestudium ist es so und also mich hat es also unterm Strich zum Schluss eher bestärkt, weil ich gemerkt habe, weil man sehr, sehr gut einfach auch mit den Schriften umgehen kann, so gucken, alles, was wir da ja haben, sind ja Erfahrungen mit Menschen zu ihrem Gott. So. Und das ist zum Beispiel bei den Bibeltexten auch so. Ich glaube, was das Theologiestudium schon macht, ist, dass man mit seinem, es ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber mit seinem naiven Kinderglauben da reingeht und sagt irgendwie der gute, liebende Gott und so. Und dann merkt man aber, okay, das, was in den Evangelien steht, ist erstmal auch Gottes Wort aus Menschenhand geschrieben und nicht, das ist jetzt nicht quasi, Gott hat es offenbart und es liegt dann da und so, sondern das ist quasi auch eine Leute, die quasi darüber schreiben, wie sie mit Jesus unterwegs waren. So. Und zum Beispiel so ein ganz, ganz witziger Fakt ist, die Evangelien sind gar nicht die ältesten Texte in der Bibel, sondern die Paulusbriefe oder die Briefe hinten dran, weil natürlich der Apostel, der ja schon nach Jesus geschrieben hat, natürlich noch sehr viel näher dran ist als irgendjemand, der in den 70ern dann was geschrieben hat. Und es stimmt schon, und man beschäftigt sich natürlich dann auch mit der Frage, gab es diesen Jesus wirklich? So, ne? So, und dann macht man so eine historisch-kritische Exegese zu den Texten und sagt, okay, was könnte, was davon ist, ich sage jetzt mal ein bisschen hart, also was ist da quasi der Versuch, die Botschaft der Evangelien rüberzubringen und was ist quasi historisch richtig? Genau, und das ist dann die historisch-kritische Methode und da guckt man dann, gab es diesen Jesus, gab es den nicht? Und die Theologie ist ja schon dazu gekommen, dass es diesen Menschen gab und das ist schon mal eine gute Sache für die Theologie, würde ich sagen.
ist ein Gewinn, kann man schon mal einstecken, ja.
Und wo man natürlich an vielen Stellen dann auch noch mal ein bisschen ins Straucheln kommen kann, ist, wenn man dann so Moralfragen hat. Da ist ja die katholische Morallehre an vielen Stellen, ich würde sagen, nicht immer das, was heutzutage moralisch denkbar ist. Da gibt's ja doch einige Crashpunkte, würde ich sagen. Dem begegnet man natürlich im Studium auch, wo man dann auch sich selbst fragt, okay, ist meine Moralvorstellung das auch oder wie ist das? Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man so ein bisschen den Übersprung schafft dazu, zu sagen, na, ich kann schon mit dem, was ich als Theologe dann auch mache, auch mit in die Theologie hineinwirken und auch in die Diskussionen gehen. So. Und ich glaube, das ist bei allem, was Glaubenssachen, wahrscheinlich in anderen Sachen auch politisch auch, dass man immer das, was man fühlt, was man irgendwie auch im Herzen fühlt, auch mit ins Gespräch bringen kann. Und nicht sagt, oh, das ist alles doof, ich lasse das einfach, sondern dass man sagt, ich gebe auch was dazu, ich beschäftige mich damit, ich will vielleicht auch Dinge verbessern, kann auch sein. Ne? Und da muss man, glaube ich, diesen Abstand im Theologiestudium dann auch finden zwischen meiner persönlichen Gottesbeziehung, die sich natürlich gut aus der Theologie auch schöpfen kann, weil man natürlich immer wieder auch Sachen aus seinem oder für sein Leben in den Schriften finden kann, jetzt nicht nur in den biblischen Texten, auch bei den Kirchenvätern oder bei neueren Theologen und man das gut machen kann. Aber es ist natürlich in der Tat richtig, dass man am Anfang erstmal so ein bisschen denkt, huch, was ist da los?
Ja, ist wirklich ein super spannendes Studium. Wie gesagt, das war für mich damals ein Augenöffner, als ich Mitte 20 war und erfahren habe, was Theologiestudium eigentlich bedeutet. Ich finde das ganz, ganz interessant und ich glaube auch vollkommen richtig, dass da eben auch so eine kritische Auseinandersetzung gefördert und gefordert wird mit eben diesen Texten. Jetzt bist du ja diesen Weg weitergegangen. Du bist heute aktiv als Pfarrer und auch Jugendseelsorge.
Ja.
Und damit Teil, und ich bin mir sicher, du hast damit gerechnet, dass du auch danach gefragt wirst, aber auch da, das interessiert mich einfach wirklich, du bist damit auch Teil der Institution der katholischen Kirche. Und da würde mich interessieren, brennend sogar, wie du das für dich persönlich, wenn du das beantworten willst, unter einen Hut bekommst. Zum einen all das, was du im Theologiestudium gelernt hast, deine eigenen Überzeugungen von Glaube, von dem, was richtig ist, was moralisch ist. Und das zusammenbringst mit all diesen Geschichten, die mittlerweile aus der Institution der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit gekommen sind zum Thema sexuelle Belästigung oder auch Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Geschichten, die mittlerweile teilweise bewiesen und auch bestraft wurden. Wie bringst du das für dich moralisch unter einen Hut, quasi in einer Institution zu arbeiten, wo solche Dinge zumindest in der Vergangenheit auch passiert sind und mit einer gewissen Risikozahl versehen auch heute noch passiert? Wie machst du das für dich?
Ja, also das schließt ein bisschen an dem an, was ich eben gesagt habe, zum Theologiestudium. Ich finde, die Botschaft Jesu ist so stark und so gut in ihren grundsätzlichen Sachen, dass sie auf jeden Fall heutzutage auch verkündet werden muss. Und auch in einer Institution wie Kirche finde ich es wichtig, dass man Leute hat, die auch sagen, ey, das ist nicht richtig, wie das hier gerade läuft. Das muss gut geregelt werden. Und es muss auch geregelt werden. Und da ist die Kirche an vielen Stellen schon auf einem sehr guten Weg. Und es muss auch Leute im System geben, die auch sagen, wir müssen daran arbeiten, es muss irgendwie weitergehen, das muss aufgeklärt werden, es darf da keine Dunkelziffern geben, sondern es muss alles wirklich geklärt werden, damit wir auch wieder gut mit dieser guten Botschaft auch weiterarbeiten können. Ja? Also mich persönlich hat das auch sehr getroffen. Das war ja, als die erste Studie rauskam, 2010, glaube ich, war ich ja mitten im Studium. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, was da los, also ist das dann noch das, wo man dann irgendwie da sein kann? Aber ich finde, dass diese also jetzt von Institutionen ein bisschen weg, aber dass diese Gemeinschaft von Menschen, die seit 2000 Jahren diesem Jesus Christus nachfolgen, auch in Zukunft gut bestehen muss. Und da muss es auch Leute im System geben, die nicht sagen, ich werfe meinen Hut weg und trete aus, weil ich enttäuscht bin. Und dann hat man nur noch diese Leute da in der Institution, die komische Sachen machen, sag ich mal. Und dann ist das Ding gegen die Wand gefahren. Also ich finde, man braucht auch Leute, die sagen, es muss wirklich eine ehrliche Arbeit geben. Und ich erlebe das im Bistum Mainz zum Beispiel als sehr gut. Also das gibt natürlich immer noch Schattenseiten und so, wie das überall ist. Aber man muss natürlich auch den gesamten Tanker des Bistums jetzt umlenken. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir da auch sehr gut mit dem betroffenen Beirat zum Beispiel zusammenarbeiten und da auch tun, was wir können. Und das, glaube ich, das war für mich eine positive Entwicklung zu sehen, dass das Bistum, in dem ich tätig bin, da gute Arbeit macht. Wenn das Bistum da auch gescheitert wäre, es gibt ja andere Bistümer, denen das nicht so gut läuft, wäre es sicherlich bei mir auch nochmal eine schwierigere Frage gewesen. So. Und ich finde aber, man muss auch Leute haben, die sagen, es muss auch gut gehen und so. Ja. Und das ist aber natürlich in der Tat schwierig. Also ich merke auch, dass auch Leute mir gegenüber anders auftreten, wenn die merken, dass ich Priester bin. Weil natürlich diese ganze Apparatur, die auch die man aus den Medien auch hört und so, natürlich immer mitschlingt und das mich natürlich auch selbst mega belastet, dass ich in einer Institution, die für was ganz anderes steht, arbeite oder dienstlich unterwegs bin, als das in der Vergangenheit an vielen Stellen so war. Ne? Und das ist natürlich in der Tat eine schwierige Sache. Und ich hoffe sehr, dass der Weg da ein guter ist.
Danke schon mal für diese Offenheit und diese Einblicke, auch wie du dich da selbst damit fühlst. Auch dazu kann ich noch ergänzen, was ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefunden habe und was ich natürlich auch nicht unterschlagen will. Gerade weil du gelobt und hervorgehoben hast, dein eigenes Bistum Mainz, da werden Dinge angeboten, die es zu meiner Zeit in meinem Bistum, wo ich quasi aktiv war, sowas noch in weiter Ferne lag, und zwar Präventionsschulungen. Ja. Das finde ich ganz interessant, um das mal an der Stelle ganz kurz hier zu nennen. Ihr geht im Bistum Mainz an Schulen offenbar und bietet Präventionsschulungen an, und ich möchte ganz kurz für die Leute da draußen zitieren, was da auf dem Beschreibungstext steht von diesen Schulungen, um da mal ein Bild von zu bekommen. Und zwar, ich zitiere, Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiges Thema. Wir möchten in den Schulungen Verantwortliche sensibilisieren und stärken. Neben Informationen zum Thema geben wir Handlungsleitungen für den Notfall, denn für uns heißt es nicht wegschauen, sondern Wege suchen, um zu helfen. Daneben finden wir es hilfreich, einen kritischen Blick auf die eigenen Verhaltensweisen, den Umgang miteinander und mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen zu werfen. Zitat Ende. Und das, so wie es da steht, das ist ja wirklich eine gute Initiative.
Und es ist auch gelebt. Also das ist bei uns Pflicht. Wenn man in den Dienst geht, also sowohl als Haupt- als auch als Ehrenamtlicher, muss man diese Präventionsschulung machen, und lernt quasi Also da geht es nicht darum, dass, also es geht auch darum, dass man selbst guckt, wie man, also auch wenn man ja jetzt keine Veranlagung hat, aber dass man auch sagt, okay, zum Beispiel das Anziehen von Messdienergewändern, dass man da vorher fragt und so Sachen. Ne? Also wo da, also ich kenne noch Sakristane, die früher dann einfach dann rumgezuppelt haben. Und
ja,
so.
Ja,
die haben das nicht aus Böswilligkeit gemacht, ne? Aber dass man da so ein bisschen sensibilisiert, auch so Sachen in Frage zu stellen. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig ist, dass man auch Anzeichen erkennt, wenn Missbrauch quasi vorgefallen ist. So. Und dass man da dann aktiv wird und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen da nochmal genauer drauf gucken, weil natürlich Missbrauch an unterschiedlichen Stellen passieren kann, ne? In Familien, Schule, in was weiß ich. Und dass man aber, wenn man zum Beispiel in einem Zeltlager mit der Jugend unterwegs ist, also man hat dann irgendwie ein Kind dabei, wo man merkt, oh, da müssen wir nochmal genauer hingucken, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Ja. Und bei uns ist es schon auch so, dass diese Schulungen, wie gesagt, auch verpflichtend sind. Die müssen erweitertes Führungszeugnis abgeben, eine Selbstverpflichtungserklärung machen. Bei Auslandsreisen muss das nochmal erweitert werden, diese die Präventionsschulung, weil es da ja häufiger so ist, dass man, also wenn wir zum Beispiel auf dem Weltjugendtag unterwegs sind, hatten wir jetzt auch, da schläft man halt in der großen Turnhalle, ne? Da ist nicht viel mit Trennung der Geschlechter oder so. Ja, ja. Da muss man natürlich noch mal mehr sensibel sein. Genau, und das ist uns ganz wichtig, dass wir halt auch sensibilisieren für diese ganzen Fragestellungen.
Ja.
Und das hat auch schon gute Früchte getragen, weil viele von uns dann ja auch Sachen nicht mehr machen oder die, wo wir vorher gedacht haben, das wäre irgendwie auch kein Problem, aber dass man dann doch mal fragt und so. Und das merken wir schon, dass das in dem Gesamtkontext, auch in meinem Arbeitsfeld der Jugendarbeit, dass das ja quasi besonders wichtig, sage ich mal, dass wir das schon merken, dass die Sensibilität da sehr sehr stark gestiegen ist und auch die Aufmerksamkeit für Dinge, dass die schief laufen oder nicht.
Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem ganzen Themenkomplex, deine persönliche Beziehung zu Glaube und Kirche und all dem, bevor wir dann umzuschwenken, ist ja so schon spannend genug, aber auf das andere spannende Thema, ja. Du und die Welt der Videospiele, um Gottes Willen, oh Gott, es ist so lustig, es ist eine Floskel zu sagen, um Gottes Willen, ich habe vorhin auch Holy Shit gesagt und nur weil ich weiß, was für einen Beruf du hast, fühlte ich mich direkt schlecht, das ist lustiger. Das ist Quatsch, aber es ist ein lustiger Nebeneffekt. Man ist plötzlich, oder ich bin plötzlich sensibilisiert für Sprache an dieser Stelle. Aber das nur am Rande. Was ich sagen wollte. Genau, eine Sache ist eigentlich gar kein, also, genau. Nochmal, katholische Kirche, immer mehr Menschen gehen da raus. Die Zahlen kennt man ja. Viele Menschen verlassen die Kirche, treten aus. Spürst du das bei deiner eigenen Arbeit? Also jetzt krasses Bild wäre, du erinnerst dich an deine Ministrantenzeit vor vielen, vielen Jahren. Volle Kirchen und guckst heute in eine Kirche, wo kaum noch jemand sitzt. Das ist natürlich das drastische Bild, aber bemerkst du so etwas?
Ja, also ich bemerke das schon. In der Jugendarbeit, das ist ganz witzig, ist das nicht so schlimm. In der Jugendverband, also das muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die Ministrantengruppen vor Ort und auch Gruppen, die sich so in der katholischen Kirche engagieren, die aber kein Jugendverband sind, also Fadis oder KJG oder sowas, die sich verbandlich organisieren. Und wir haben das in Corona gemerkt, das war ja eine ganz schlimme Phase für uns, weil natürlich die Ministranten und Ministrantinnen überhaupt nicht arbeiten konnten. Also die hatten ja gar keinen, die konnten ja gar nicht am Altar stehen, weil ja alles im Lockdown war und es gab Abstandsregeln und sowas. Die haben ja quasi so ihre grundsätzliche, warum sie, also ihre Tätigkeit irgendwie verloren. In den Jugendverbänden ist das nicht so extrem gewesen. Die haben ein gefühlt jedenfalls eher so ein größeres Zusammenhaltsgefühl als Verband. Und da haben wir gemerkt, dass die Zahlen relativ gleich geblieben sind. Wobei man natürlich auch da zur Wahrheit sagen muss, dass nicht alle in den katholischen Jugendverbänden auch Katholiken sind. Mhm. Da gibt es ja auch evangelisch und nicht getauft und so. Mhm. Und das ist auch gut so, ne? Also die haben sich ja trotzdem dafür entschieden, im katholischen Verband unterwegs zu sein, was ja auch erstmal eine gute Sache ist. Gesamtgesellschaftlich merken wir das aber schon, dass die Kirchen, ich würde sagen, an vielen Stellen schon leerer sind. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das nicht auch ein gesellschaftlicher Trend ist, insofern, dass, also das, die evangelische Kirche erlebt das ja auch. Und die Glaubensfragen von vielen Menschen sind, glaube ich, sehr viel individueller, als das noch vor 60 Jahren war, wo man auch nochmal so Stabilität durch die Institutionenkirche irgendwie nochmal wollte, weil alles auch ein bisschen unsicherer war in der Welt. Aber es ist natürlich schon auch für die, ich sag mal, für meine Berufsklasse ein großes Problem, weil wir quasi gar nicht mehr genug Nachwuchs haben, um perspektivisch alle Stellen nachzubesetzen. Das gilt aber jetzt nicht nur für Priester, das gilt auch für, wir haben ja auch Gemeindereferenten und Pastoralreferenten und sowas, die sich natürlich auch reduziert haben. So. Dann haben wir kommen natürlich schon irgendwann auf auch auf das Problem hin, dass wir quasi Gemeinden überhaupt nicht mehr dienstlich, also da ist ja jetzt schon so, dass wir einiges zusammenlegen müssen. Aber das ist natürlich in der Tat ein Problem. Wenn wir jetzt alle, die noch katholisch und sonntags in der Kirche sind und engagiert sind, an einem Ort hätten, hätten wir genug Personal, das wäre kein Problem. Aber die große Fläche, also das ist ja, Pfarrgemeinden sind ja so Flächenkonstrukte, und die müssen natürlich alle bestellt werden, das ist schon ein Problem. Ja. Und es macht sich natürlich auch in der Kirchensteuer bemerkbar, das darf man auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch merken, dass wir diese ganzen sozialen Dinge auch nicht mehr so gut finanziert bekommen, wie das noch vor, keine Ahnung, 40 Jahren war.
Wenn ich fragen darf, was macht das mit dir? Ist das nicht wahnsinnig frustrierend, das vor allem mit anzusehen und dir erstmal direkt nichts machen zu können, um diesen Trend zu ändern als Einzelperson?
Ja, also wenn man, also ich würde sagen, im Gesamttrend ist es schon, merke ich auch, dass das auch nicht gut ist, auch für so eine Perspektivfrage. Ich merke aber, und vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Schutzmechanismus, dass immer da, wo ich bin, das gut funktioniert. Ne? Also ich komme gut ins Gespräch, ich kann meine seelsorglichen, priesterlichen Dinge auch gut irgendwie an den Mann, an die Frau bringen. Ich merke, wenn ich irgendwie ins Gespräch komme, ist das irgendwie eine gute Sache. Aber ich merke dann natürlich schon, wenn ich irgendwo als Vertretungspriester hinfahre, und die mich natürlich nicht so kennen, ist das natürlich auch schwieriger, weil dann einfach dann manchmal nur ein paar Leute da sind. Aber die ist natürlich für die Zukunftsfrage ist natürlich schon eine, die mir auch mit mir mitgeht und wo ich auch sag, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Ich bin aber hoffnungsvoll, aus der Botschaft heraus, dass ich sage, dass ich hoffe, dass der Glaube, die Kirche, das Evangelium, das sich weiterträgt, ja schon über 2000 Jahre Krise auch an vielen Stellen, auch weiter bestehen bleibt. Da bin ich schon hoffnungsvoll. Also ich glaube nicht, dass der Glaube jetzt einfach so verschwindet.
Ja. Da haben wir eine Brücke. Sich ablenken von den Sorgen im Leben, Eskapismus, da sind wir bei Videospielen. Wir haben es geschafft, wir sind rübergeschwungen.
Sehr gerne.
Naja, was soll ich sagen? Ich habe hier nochmal so viele Fragen, die alle sich drehen um dieses Thema. Ich muss sie alle fragen, es interessiert mich viel zu sehr. Ich habe es in der Anmoderation erzählt, du bist ja Teil eines Podcasts, eines ganz fantastischen und interessanten. Und deswegen will ich auch darüber mit dir sprechen, zu deiner Beziehung, über deine Beziehung zu Videospielen, weil da auch schon wieder im Verband mit deiner Beziehung zu Glauben und Religion eigene womögliche Fragenkomplexe entstehen, wo ich so neugierig bin, die Antwort zu erfahren. Vorher aber muss ich grundlegend fragen, wenn du mir das mal offenbaren könntest, du und die Welt der Videospiele, wann beginnt denn diese Geschichte und vor allem, warum wurde es eigentlich eine Geschichte? Hast du sowas, klassische Frage, aber es ist mir egal, weil es mich interessiert, hast du sowas wie ein prägendes erstes Spielerlebnis oder ein Lieblingsspiel von ganz früher oder wann auch immer du dazugekommen bist zu diesem Medium, das bei dir geblieben ist?
Also ein bisschen schwierig, weil das natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, aber ich erinnere mich daran, dass ich so um meine Erstkommunion rum, also mit 9, das ist ja schon 31 Jahre her, irgendwie einen Computer gekriegt habe und dann hatte ich so ein, ich glaube es hieß Raptor, ich weiß aber gar nicht mehr, wo man so ein Flugzeug hat, wo man so nach links und rechts fliegen kann und so, ne? Und 386er, glaube ich, war das, ich weiß es aber gar nicht mehr. Und dann irgendwann, wo ich ein bisschen älter wurde, gab es dann Diablo 1. Das hat mich dann schon irgendwie, also erst habe ich gedacht, das ist mir viel zu friggelig, so, ich weiß gar nicht, wie man überleben kann. Und dann ist natürlich schon ein großer Meilenstein so im Leben gewesen, so Diablo 2, so in diese Richtung. Und das hatte ich ja in meiner Kindheit und Jugend schon gespielt. Also da hatte ich ja, abgesehen jetzt von den Messdienerarbeit, noch nicht so die Perspektive, jetzt direkt Priester zu werden, sondern erstmal so unterwegs zu sein. Und genau, und dann hat sich das gehalten und das macht mir immer noch Spaß und Laune. Und ich merke schon, dass meine Koordination ein bisschen nachlässt für Shooter. Aber genau, aber in diesen ganzen Strategiesachen und so, da bin ich immer noch super drin, das macht auch Spaß. Und genau, und das hat sich gehalten. Also ich würde sagen, das ist ein Hobby aus der Kindheit, das sich so bis ins Erwachsenenalter durchgezogen hat. Wie das ja auch, ich meine, statistisch gelesen zu haben, bei 67% der Leute irgendwie auch heute ist. Also es ist ja auch kein Spartending mehr, dass man sagt. Ja. Aber es ist natürlich in der Tat ein bisschen irritierend, dass ein katholischer Priester Computerspielfreund ist. Denkt man nicht so dran, ne?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand gerade nur viel lustiger und es war ein schöner Moment zwischen uns. Ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert es gerade oder ob ich mir das einbilde, aber wir sehen uns ja gerade, während wir sprechen. Die Hörerinnen und Hörer wissen das nicht, aber wir sehen uns. Und als du von all den Spielen, die es in dieser Welt da draußen gibt, die man hätte nennen können als frühen prägende Titel, nach unserem halbstündigen Gespräch über dich und Religion, Diablo nennst,
ja.
Da rutschte über meinen Mund ein richtig breites Grinsen und du hast auch in dem Moment gegrinst. Vielleicht auch, weil du dich schön erinnert hast an diese Zeit, aber es war so ein Moment, wo ich mir einbildete, ganz kurz zu spüren, dass uns beiden klar ist, dass da drin ein gewisser Gag liegt und vielleicht auch eine Ironie.
Schon.
Und das ist auch tatsächlich was, da können wir mal kurz bleiben. Das ist was, und das meine ich jetzt ganz ernst, weiß nicht, wie das klingt, aber ich meine es ganz ernst, eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat auf dem Weg hierher, wo ich neugierig bin, die Antwort kennenzulernen. Diablo ist ein wunderbares Beispiel, aber es gibt auch viele andere. Glaube und Religion, wir haben es gerade gehört, ist ein wichtiger Teil deines privaten und auch beruflichen Lebens. Das ist, wenn man jetzt so meinen möchte, und das bilde ich mir jetzt einfach mal ein, ableiten zu können aus diesem Gespräch bisher, ein omnipräsenter Faktor in deinem Leben, das Thema Glaube. Man sollte jetzt meinen, dass wenn man jetzt wie du ein zum Beispiel ein Rollenspiel spielt oder auch ein Diablo oder irgendwas anderes, dass man, wenn wir mal beim Rollenspiel bleiben, sich dazu angeleitet fühlt oder vielleicht auch den Instinkt hat, die Werte, an die man im echten Leben ja auch glaubt, Nächstenliebe, christliche Glaubenswerte, überträgt ins Rollenspiel im Spiel. Dass man quasi ein Verhaltensschema, was man im echten Leben verinnerlicht hat und was sich speist jetzt in deinem Fall aus dem christlichen Glauben und all dem, was damit zusammenhängt, überträgt auf die Spielwelt. Mit anderen und einfachen Worten, spielst du christlich in Rollenspielen oder ist das für dich ein Raum des absoluten Eskapismus, weil, und da sind wir wieder bei diesem alten Satz, es ist ja dann am Ende doch nur ein Spiel.
Hui, ich würde sagen, ich mache das nicht bewusst, aber ich glaube schon, dass an vielen Stellen natürlich schon ein gewisses Leitung, also das, weil wenn ich irgendwie eine Dialogoption habe, mein Gegenüber im Stich zu lassen oder irgendwelche Dörfer niederzubrennen oder dem zu helfen, dass ich wahrscheinlich eher dazu neige, den Dörfern zu helfen. Auf der anderen Seite ist es manchmal aber auch ganz witzig, wenn man eine nur dunkle Gruppe spielt. Also das ist vor allem in Rollenspiel, also bei Pen and Paper oder so, eine Frage gewesen in meiner Kindheit und Jugend. Auch ob man nicht einfach mal eine böse Gruppe spielt, wie das funktioniert. In Computerspielen habe ich das Gefühl, aber vielleicht ist das auch nur ein persönliches Gefühl, dass man als guter Charakter meistens besser durch das Spiel durchkommt als als böser Charakter. Und ist meistens auch vom Gefühl her auch, also jedenfalls mir persönlich, auch ein bisschen mehr Freude macht. Und es ist auch so ein bisschen ein Motiv, das ich auch bei zum Beispiel bei Filmen nicht verstehe, dass sich Leute auf die böse Seite schlagen, weil die ja immer böse ist. Also wenn man versagt, wird man ja gleich irgendwie dann vom Sith Lord irgendwie weggemeuchelt oder sowas. Und ich verstehe nicht, warum man sich auf böse Seiten schlagen kann, weil ja die böse Seite an sich auch schon Bestrafungsmechanismen hat, die einem nicht zugutekommen. So, ja. Also, und das, wo ich dann immer denke, ich würde mich niemals auf die böse Seite schlagen, weil ich das einfach so. Aber das ist natürlich im Computerspiel nochmal eine andere Frage, ne? Also da finde ich das auch nicht schlimm, wenn man mal eine böse Seite ausspielt oder mal da unterwegs ist.
Wenn ich da nochmal nachhaken darf, weil bis hierhin bist du quasi, wie auch ich in großen Teilen, Teil dieser gigantischen Gruppe der Spielerinnen und Spieler, die default standardmäßig immer sich gut verhalten in Spielen und vor allem auch aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, weil wir die Erfahrung gemacht haben, Spiele sind vor allem konzipiert für diesen guten Spieldurchlauf, da gibt es mehr Inhalte, besondere Inhalte, die bösen Spieldurchläufe sind eher so Nebenstraßen und man versperrt sich teilweise auch Inhalte des Spiels, mal jetzt ganz doof mechanisch gesprochen. Ja. Das ist so eine Lektion, die viele von uns gelernt haben. Deswegen viele von uns, das sagen die Statistiken, spielen default erstmal gut durch. Das ist quasi der Standardmodus. So. Und jetzt will ich aber nochmal nachhaken. Merkst du dann trotzdem beim Spielen, und vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber ich muss nochmal nachfragen, merkst du beim Spielen trotzdem, wenn plötzlich Situationen herbeigerufen werden oder auch Szenen gezeigt werden, die indirekt oder direkt auf deinen Glauben anspielen? Nehmen wir mal Diablo, wo ja oft auch von gefallenen Engeln gesprochen wird und Teufelsbrut sind Gegner und Dämonen und all so ein Kram. Das sind ja Dinge, die eins zu eins inspiriert wurden vom Entwicklerteam aus dem christlichen Glauben mitunter. Merkst du, dass das dich irgendwie auf eine Weise berührt, wie es vielleicht bei einem nichtgläubigen Menschen nicht so dolle wäre? Merkst du das, dass das irgendwie dich erreicht? Oder ist es, wie gesagt, dieser Moment, wo du sagst, naja, ist halt ein Spiel. Also das trennst du dann davon.
Nö, das würde ich nicht sagen. Also das kann ich, glaube ich, also das trenne ich. Das,
okay. Genau.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin der katholische Kreuzritter, der da durchzieht und
hätte sein können. Also ehrlich gesagt, hätte ich mir auch vorstellen können, ja.
Nein, genau. Nee, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch in allen Spielarten eine wichtige, also wenn man jetzt zum Beispiel im Pen-and-Paper-Rollenspiel, also ich habe so eine DSA-Leidenschaft dann eher so, toll. Wenn man da mal einen Geweihten spielt, ist das natürlich auch nichts, was mit einem eigenen Glauben kollidiert, weil das ja quasi Fantasy ist. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, das gut auseinanderhalten zu können. Aber es gibt natürlich schon Momente, also jetzt ohne das irgendwie für den eigenen Glauben zu adaptieren, wo man auch lernen kann. Genau, also bei Diablo vielleicht ist nicht so. Aber Pen-and-Paper-Rollenspiel ist dann schon so, dass man auch geht, okay, wie würde jetzt der eigene Charakter da handeln? Ist das dann auch was natürlich noch sehr viel stärker mit dem eigenen Moralkodex zusammenhält, als jetzt in einem Computerspiel? Weil man natürlich in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel sehr viel mehr Handlungsfreiheit hat, ne? Und da ist natürlich schon die Fragestellung auch, wie der eigene Moralkodex dann das Spiel beeinflusst. So. Und dann würde ich schon eher sagen, dass ich das bei einem offenen Pen-and-Paper-Rollenspiel eher habe zu sagen, ich bin mit meinem eigenen Moralkompass noch mal ein bisschen stärker unterwegs als in einem Computerspiel, wo man ja an vielen Stellen gar keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Mhm.
Ja. Fühlst du dich auf der anderen Seite als gläubiger Mensch gut repräsentiert in der Welt der Videospiele? Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, ich möchte das erklären. Das ist ja eine Eigenschaft, die du hast, von der man, glaube ich, und ich erkläre auch gleich warum, man ja vielleicht auch das Bedürfnis hat, man möchte auch gesehen sein in Spielen, man möchte auch abgebildet werden, auch ernst genommen werden. Und ich muss da zum Beispiel denken, das ist jetzt ein bisschen komisch, das als Vergleich anzubringen, aber das ist das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe eine Geschichte mit psychischen Erkrankungen. Ich war in Therapie, was ich übrigens allen Menschen erstmal grundsätzlich empfehlen würde, das kann nie schaden, mal zumindest ein Erstgespräch zu machen. Hier Thema Depression und all dieser Kram. Und ich finde es immer toll, wenn ich ein Spiel spiele, in dem dieses Thema ernst genommen wird, in dem psychisch Kranke eine Stimme bekommen und in deren Erfahrungen auch als Erlebniswelt dargestellt werden. Das finde ich toll und ärgere mich manchmal vielleicht mehr als andere darüber, wenn ich dann stattdessen sehe in manchen Spielen, dass psychisch Kranke hier schön mit den Jacken, die sie tragen, als Zielscheiben genutzt werden, als Feindbilder, die man nicht näher erklären muss, weil die sind ja verrückt. Das ist was ich sehe und dafür sensibilisiert sind und mir denke, finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, ob du sowas Ähnliches hast in Bezug auf deinen eigenen Glauben. Wenn du Spiele spielst und mal wieder siehst, und das ist ja oft ein Thema, okay, also eine strenggläubige Person wird hier als Gag gezeigt oder das Christentum, was hier inszeniert wird in diesem Spiel, ist eigentlich nur eine Karikatur des echten Christentums. Spürst du da dann auch, so wie ich es gerade beschrieben habe, so ein Gefühl von, ich weiß nicht, Unmut oder vielleicht auch Enttäuschung darüber, wie damit umgegangen wird?
Ich glaube, das kommt, also für mich ist das glaube ich eine Frage, wie das Spiel das an vielen Stellen umsetzt. Also zum Beispiel habe ich bei Diablo überhaupt gar keine Probleme, weil das ja eine Anlehnung gibt an ein, ich würde sagen, ein christliches, mystisches Gebilde so, ne? Und das ist natürlich auch alles davon, also nicht alles, aber vieles davon ist ja auch gar nicht biblisch oder im christlichen Glauben irgendwie verankert. Und man lehnt es an, so, ne? Das finde ich nochmal eine andere Sache. In Computerspielen bin ich da auch nicht ganz so getriggert, würde ich sagen. Was ich aber schon mal merke, ist in Filmen merke ich das schon eher. Das ist manchmal ganz wild, aber vielleicht ist das auch eine Frage der Profession, ne? Wenn ich dann da sitze und dann ist in irgendeiner Serie ist eine Beerdigung von einem katholischen, der da katholisch war, und ich denke mir so, macht man das nicht? Das ist falsch, ja, ne? Könnt ihr euch nicht mal eine Beratung suchen, ne? Ja. So, dann gehst halt nebendran mal in die Kirche, lässt dich beraten, wie das ist. Oder ich habe ein großes, das ist auch sowas, ich bin ein großer Horrorfilmfreund.
Oh ja, toll.
Und wenn dann so ein Exorzismus kommt.
Oh ja, das macht man so nicht.
Und ich bin immer gedacht, nein, das geht so nicht, ne? Oh. Und also nicht, dass ich Exorzismen machen würde, aber wo ich mir denke, in der Theorie ist das nicht richtig, so, ne? Und so über so Sachen, das rege ich mich dann schon auf. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man dann so eine Motivik hat, manchmal zu sagen, also was mich zum Beispiel an einigen Filmen schon manchmal ein bisschen stört, ist, dass es gab da mal so eine ganz witzige Komödie, war ich im Kino gewesen, da ging es darum, dass ein ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der ist irgendwie ein Kaplan, auf die, also einer, der Pfarrer werden muss, soll, auf eine Insel gekommen und da kam kein Mensch in die Kirche und dann haben die, Gott verhüte, hieß der. Und da ging es ein bisschen darum, der hat nichts zu tun. Und dann ist dann der Kioskbesitzer im Beichtstuhl und dann sagt er, ja, ich brauche mal hier ein bisschen Arbeit, ich will, dass du als Buße in alle Kondome so ein Loch reinmachst. So. Und dann sind natürlich 1000 Kinder geboren, das heißt, der musste ständig taufen und verheiraten und so. Und das war an sich eine wirklich gute Komödie bis zum letzten Drittel. Und dann gab es noch plötzlich so einen Storystrang über der Priester, also der alte Priester mit einem Missbrauch von einem Ministrant. So, aber ich dachte, das hat es nicht gebraucht in dem Film. Der Film war auch so gut. So. Und da, das frage ich mich dann aus filmischer Perspektive schon, warum war das jetzt nochmal nötig? So, ne? Also hast schon einen guten Film. Und dann immer mit dieser Thematik dann nochmal irgendwie anzuhängen, die auch eigentlich nicht, finde ich jedenfalls, auch nicht in einem komödiantischen Filmset hingehört. Ne? Also da kann man ein gutes Drama machen oder so oder eine Geschichte erzählen. Da gibt es ja auch viele gute Beispiele verfilmt. Aber wo ich denke, dann Komödie ist das einfach nicht, gehört das nicht hin. Da, über so Sachen rege ich mich dann schon auf.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen, was so spezifische Beispiele angeht, deiner Beziehung zu diesem Medium, bevor wir zu diesem wundervollen Podcast kommen. Aber eine Frage, sie brennt mir auf den Lippen, Daniel, und ich würde mich ärgern, wenn ich sie nicht gefragt hätte. Und ich hoffe, das nervt dich nicht. Aber du hattest vorhin noch, kennst du die Frage nicht? Du hattest vorhin gesagt, Strategiespiele, auch große Leidenschaft von dir. Ja. Hast du mal gespielt Crusader Kings 3?
Oder? Natürlich. Ich habe auch schon Crusader Kings 2 gespielt.
Jetzt wird's hochinteressant,
Daniel. Crusader Kings 2, sehr gut, hervorragend.
Ja, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe mich in diesem Moment vorgebeugt, mein Gesicht nimmt gerade einen Großteil des Kamerabildes ein, weil das jetzt wirklich eine Schlüsselfrage ist für mich persönlich. Ich bin so gespannt. Und zwar folgendes. In diesem Spiel, du ahnst es vielleicht schon, für alle da draußen, also Crusader Kings 3, globales Strategiespiel, Mittelalter auf der ganzen Welt, nicht nur Europa und so weiter und so fort, erkläre ich jetzt nicht. Viele Systeme, super komplex, eine quasi Alternativnachbildung des Mittelalters. So. Und da gibt es mitunter die Möglichkeit, auch Glauben und Religion zu verbreiten. Menschen können natürlich dort einen Glauben haben. Glaube kann auch entstehen. Neue Religionsrichtungen können entstehen, wenn bestimmte Glaubensgruppen zusammenkommen. Das ist ein super faszinierendes und komplexes Thema. So, natürlich gibt's in diesem Spiel auch das Judentum, den Islam und auch das Christentum. Und was ich mich jetzt nochmal frage, und vielleicht ist es eine Quatschfrage, aber ich muss fragen, wenn du jetzt voller Begeisterung nächtelang, so stelle ich es mir vor, Crusader Kings 3 spielst, und jetzt kommt das Angebot im Spiel, okay, mein Herr, was für einen Glaube sollen wir annehmen? Oder wir haben die Möglichkeit, das Christentum zu verbannen, was einen exakt starken Ingame-Vorteil für dich als Spieler bieten würde. Wie gehst du damit um? Und die Frage ist deswegen, finde ich, so spannend, weil Crusader Kings 3 einen solchen Aufriss macht, so vieles korrekt abzubilden. Die Vererbung von Titeln, Feudalrecht, historische Stadtnamen, das ist so geerdet in Geschichtsbüchern, natürlich auch wieder mit viel Freiheiten, aber es ist so nah dran an dieser Erlebniswelt Mittelalter. Ich frage mich, wie du damit umgehst, wenn das Christentum dort als Religion auftaucht. Wie sieht das dann da aus, die Interaktion zwischen dir und diesem Feature?
Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich spiele. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, also in Crusader Kings 2 zum Beispiel und jetzt aber auch im Dreier, bin ich ein großer Freund von allem, was orthodox ist. Was die Ingame-Mechanik Vorteil hat, dass ich nichts an den Papst abgeben muss, sondern das ganze Geld bei mir bleibt.
Ja, sehr gut.
Genau. Und dann ist es natürlich schon so, dass man ja irgendwann im Laufe des Spiels, wenn so diese ganzen alten Städten des Byzantinischen Reiches oder als orthodoxer Glaube erobert hat, kann man ja quasi die Orthodoxie zum eigentlichen Glauben machen, kann quasi damit den Katholizismus abschaffen. So, das mache ich dann schon. Ne? Das ist in der Spielmechanik dann auch schon mal eine gute Sache, wenn dann plötzlich alles irgendwie geeint ist. Weil natürlich auch, und das macht Crusader Kings, glaube ich, sehr gut, Crusader Kings, dass das ja auch ein Stabilitätsvorteil ist, wenn alle der gleichen Religionsgruppierung angehören. Deswegen finde ich die Mechanik auch so gut, dass wenn man andere Kulturen irgendwie annektiert, erobert oder die zur oder erbt, ne, geht ja alles, dass man dann auch seine eigenen Glaubensdinge auch nochmal abändern kann, wenn das plötzlich da hilft. Und es ist ja auch historisch richtig. Mhm. Ne? Also es gibt ja im Katholizismus auch zum Beispiel an unterschiedlichen Orten, je nachdem auf welche Kultur das getroffen ist, an unterschiedlichen Orten, auch sehr viel eigenkulturelle Sachen, die jetzt nicht im Vatikan gefeiert werden würden, aber dann, was weiß ich, irgendwie in Südamerika schon eine Tradition ist, die auch zum katholischen Glauben dazugehört. So, und das macht das Spiel ganz gut. Finde ich gut, genau. Und ich hatte mein letzter Speicherstand ist quasi das Kaiserreich Irland, das sich dann quasi über die gesamten Kontinente zieht. Und das ist natürlich katholisch geblieben, ne?
Fantastisch.
Also wobei natürlich in dieser Zeit natürlich auch der Papst mein Vasall geworden ist, ist klar.
eines Tages, und das, du musst das jetzt wieder mit Ja oder mit Nein beantworten, eines Tages lade ich dich ein, gemeinsam mit mir Crusader Kings 3 zu spielen. Wir haben hier mal bei OkCool dieses wunderbare Experiment gemacht. OkCool spielt war das. Da habe ich mit einem Historiker, Andreas Moizzi, alias Coppelius, Crusader Kings 3 gespielt. Wir haben ein gemeinsames Reich regiert und immer den Speicherstand dann miteinander getauscht und dann uns quasi darüber unterhalten, welche Entscheidungen wir zuletzt getroffen haben, und dann spielen wir quasi gemeinsam weiter. Ich würde das brennend gerne mal mit dir machen. Du musst nicht sagen, ja oder nein, ich leg's jetzt hier rein. Alles klar. So, ja. Daniel, ich sehe dich grinsen.
Das ist nicht das schlechteste Angebot.
So, von hier aus jetzt aber Nerd Church, der Podcast. Ich habe ihn schon in der Anmoderation vorgestellt, was ihr da macht, welche Themen ihr da so anbietet. Eine Sache, die ich ja phänomenal finde. Dieser Podcast Nerd Church findet offenbar, zumindest offiziell, musst du mir gleich verraten, wie es hinter den Kulissen aussieht, aber breite Akzeptanz im Bistum Mainz. Denn ich habe gesehen, da musste ich sehr lachen, weil ich das ganz toll fand, gefunden eine Pressemitteilung des Bistums Mainz im Oktober 2025, in der die offizielle Pressestelle des Bistums Mainz den Launch dieses Podcasts bewirbt. Und ich möchte das kurz zitieren, auch hier wieder, folgendes. Daniel Kretsch und Lukas Walter, dein Kompagnon, beschäftigen sich einmal im Monat mit Themen aus der Pop- und Nerdkultur mit einem Flair von Kirche. Beide haben eine Leidenschaft für Videospiele, Fantasy-Universum und alles, wo man sich richtig reinfuchsen kann. In zukünftigen Folgen wird es auch Gäste zu Spezialthemen geben. Zitat Ende. Und ich finde das so toll, dass offenbar auch das Bistum Mainz als große Organisation sagt, diesen Podcast bewerben wir. Ich bin ehrlich, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass da, weil ich das so meine Vorstellung und meine eigenen Erfahrungen von früher ist mit Kircheninstitutionen, dass man da eher kritisch drauf schaut und denkt, was wollen sie denn jetzt mit einem Gaming-Podcast?
Ja. Das hat uns auch sehr gefreut. Es ist ja schon, das muss man zu dem Podcast dazu sagen, das merkt man ja auch, wir haben ja auch so ein Impressum, wo man auch sieht, dass das ja auch vom Bistum Mainz getragen ist. Also das ist ja quasi unser rechtlicher Background.
Ah, ja,
so.
Ja.
Also wir sind quasi ein Podcast des Bischöflichen Jugendamtes BDKJ in der Trägerschaft des Bistums Mainz. Also das Jugendhaus und nicht der BDKJ. Genau, und aber es ist natürlich von der Thematik schon was anderes als die klassische katholische Sachen. Und es ist aber schon so, dass das überhaupt gar keine Probleme gab hinter den Kulissen. Ne? Wir haben gesagt, wir würden das gerne machen. Dann haben wir die E-Mail-Adresse beantragt, die müssen wir dann ja auch
abfragen
und so. Und warum wir die haben wollen, dann habe ich mich mit dem Öffentlichkeitsmenschen unseres Bistums zusammengesetzt, habe gesagt, wir würden gerne das machen. Und der hat gesagt,
ist der Auftrag der Öffentlichkeitsmensch oder ist der weltlich, ja.
Ja, ja, und der hat gesagt, das findet er gut, findet er interessant. Warum nicht? Und dann hat er gesagt, okay, warum nicht? Und genau, und dann ist es auch nicht so, dass wir unsere Folgen vorher abchecken lassen müssen. Ne?
Ich kann sagen, ja.
Genau, nö. Wir veröffentlichen die einfach. So großes Vertrauen ist da. Und das freut uns natürlich sehr. Und es ist natürlich immer ganz gut, weil das Bistum hat nochmal eine andere Reichweite als nur wir. Von daher ist das eine gute Sache. Und wir haben auch noch keine. Also es gab auch noch das ist jetzt ja seit Oktober, also ja, schon ein paar Monate, ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert, wo man sagen muss, das Bistum hat da irgendwie involvieren müssen oder war involviert dazu.
Ja. Fantastisch. Ich muss fragen, was ist für dich persönlich der Antrieb gewesen, die Motivation zu sagen, ich will diesen Podcast haben? Das ist ja viel Arbeit, die sind ja auch recherchiert, die Folgen, das ist ja nicht einfach nur Laber, sondern ich habe mir das ja angehört, da wird ja recherchiert, da wird sich ja drauf vorbereitet. Was ist dein Anreiz dahinter? Warum machst du das?
Also ganz groß für uns beide ist gewesen, dass oder ist immer noch, dass wir diese Nerd-Welten, sag ich mal, auch so ein bisschen aus der staubigen Ecke so ein bisschen rauskriegen und auch dass wir auch mal darstellen, dass das auch ein gläubiger Mensch machen kann, ne? Dass das das ist kein Hexenwerk oder da steckt der Teufel drin oder so irgendwas, sondern dass man sagt, okay, Kirche ist ja an vielen Stellen immer so gewesen oder Glaube hat sich an immer auch durch die Medien der Zeit irgendwie getragen. Ne? Also dann irgendwie auch angefangen mit, dass man plötzlich vom Gespräch ins geschriebene Wort ging und dann hat man im Mittelalter Kirchenfenster gestaltet, damit das irgendwie optisch dargestellt ist. Und man ist irgendwie immer auch in den Medien der aktuellen Zeit unterwegs gewesen. Und das gilt natürlich in der heutigen Zeit genauso, wo die Medienvielfalt ja sehr viel breiter ist. Und dass wir einfach auch zeigen wollten, es kann auch, man darf auch einen Film gucken. Es gibt unterschiedliche auch Kombinationspunkte zwischen Film und Glauben, an die man zum Beispiel andocken kann, wo man auch was rausnehmen kann, auch als gläubiger Mensch. Und an vielen Stellen natürlich auch, weil es einfach Spaß macht. Und das Evangelium, wenn es der, das ist natürlich alles sehr theologisch, was ich erzähle, aber das Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und Jesus sagt uns ja auch, ey, ihr könnt auch ein bisschen Freude im Leben haben. Und das kann man natürlich auch dadurch machen, dass man sich 500.000 Staffeln Pokémon anguckt. Ne? Und das war dann schon für uns auch ein Motor zu sagen, ey, das ist nicht alles so altbacken und irgendwie so, sondern man kann damit auch gut ins Gespräch gehen. Und was wir jetzt rausgefunden haben, also das heißt, wir haben das vorher auch schon gewusst, aber wir wussten nicht, dass es so so groß ist, dass es da auch schon eine große Community gibt von Leuten, die da.
Ach was.
Die da unterwegs sind. Genau. Und das ist, freut uns natürlich sehr, weil wir natürlich auch nur einen kleinen Teil davon abbilden können. Aber wir uns schon bemühen, dann immer Themen, die gerade aktuell sind, auch bei uns irgendwie im Podcast zu haben. Ne? Also wir haben jetzt zum 30-jährigen Pokémon und Jubiläum eine Pokémon-Folge gemacht. Wir hatten nach unserer ersten Folge jemanden, der gesagt hat, ey, mach doch mal was über Religiosität in Computerspielen. Das haben wir dann anhand von Gothic zum Beispiel gemacht. Und so läuft das gut. Wir hatten jetzt zur Fasnacht eine Folge, eine Interviewfolge mit dem Programmchef des Gonsenheimer Karnevalvereins, der quasi Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, mitmacht. So, und dann ist es immer ganz schön. Und dann fragen wir an vielen Stellen immer, okay, das sind ja nicht immer so Hardcore-Katholiken oder Gläubige, also müssen nicht. Und wir fragen aber, wo aus diesem, oder so unsere Grundidee, wir haben ja noch nicht so viele Interviewfolgen, aber unsere Grundidee dazu ist zu fragen, okay, du hast irgendwie so ein Hobby, was gibt dir Sinn dann daraus? Oder wie kannst du damit auch dein Leben gut gestalten und oder wie befruchtet das auch irgendwie dein Leben, dein Spaßfaktor und auch deine Sinnfrage so, ne? Und das ist so das, was wir ein bisschen besprechen wollen und auch ein bisschen zeigen, auch wie vielfältig das an vielen Stellen ist. Eine unserer oder viele Rückmeldungen sind, ich bin da überhaupt nicht im Thema drin gewesen, aber es war jetzt mal gut, das mal angerissen zu haben, ne?
Ja.
Das ist ja alles. Und das ist immer eine schöne Sache.
Ich finde das ganz toll, dass ihr das macht. Ich höre euch auch wirklich gerne zu. Ihr habt da eine ganz angenehme Art des Austauschs und der Präsentation. Und jetzt lehne ich mich natürlich weit aus dem Fenster, weil jetzt reisen wir durch Zeit und Raum. Wenn diese Folge hier erscheint, wenn wir gerade miteinander reden, dann haben wir schon miteinander woanders nochmal gepodcastet. Also hier auch bei Okay Cool, aber über ein Spiel, I Am Jesus Christ. Aber jetzt zum Zeitpunkt dieses Gesprächs haben wir es noch nicht getan. Deswegen, ich krieg schon Kopfschmerzen. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ich genieße es hier auch schon, mit dir das Mikrofon zu kreuzen. Und ich werde es genossen haben werden, wenn es ein weiteres Mal passiert war. Mein Gott.
Super. Oh Gott. Ich habe Knoten im Kopf jetzt.
Wirklich, ganz furchtbar. Bevor wir hier durchdrehen, eine letzte Frage habe ich noch in deine Richtung. Das verging ja wie im Fluge hier. Für die Menschen da draußen, die jetzt von diesem Podcast gehört haben und jetzt auch dieses Gespräch gehört haben, sich denken, Mensch, richtig angenehmer Typ, ich will da mal reinhorchen. Gibt es eine Folge, auf die du persönlich in eurem Portfolio von eurem Podcast ganz besonders stolz bist, wo du denkst, so Mensch, die hat richtig Spaß gemacht oder da hatten wir inhaltlich einen richtig tollen Moment. Gibt's da was, was du wie so eine Visitenkarte den Leuten da draußen noch in die Hand geben willst?
Also ich würde sagen, inhaltlich ist natürlich die Religiosität im Computerspielen-Folge, glaube ich, die auf dieser Basis irgendwie interessanteste. Mein persönlicher Favorite aktuell ist aber die Pokémon-Folge. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich da sehr, sehr viel Spaß an dieser Folge hatte. Genau, von daher. Aber es lohnen sich natürlich alle.
Ich muss fragen, letzte Frage tatsächlich. Lieblings-Pokémon, deins persönlich?
Ja, also ich bin ein großer Glurak-Freund, aber schon seit der ersten Generation.
Glumanda-Starter-Pokémon?
Ja, natürlich. Schwierigster Weg.
Für mich immer Shiggy. Shiggy Ultra. Krass. Da haben wir nochmal einen Konflikt aufgemacht hier.
Genau. Und dann ist es aber natürlich, und dann haben wir aber, das war ganz witzig, weil wir haben dann schon Gespräche gekriegt, wo die sagen, ja, Pikachu ist schon das Wichtigste. Und hab gesagt, das ist schon sehr niedlich, ne? Aber ist nicht mein Lieblings-Pokémon. Und ich habe mich damals vorgestellt mit, ich wurde dann gefragt bei der Vorstellung, als ich Pfadfinder-Kurat geworden bin, was denn mein Lieblingstier wäre? Und habe ich gesagt, Relaxo. Und dann gab es natürlich erstmal einen wunderbaren Lachflash im ganzen Raum und da war die Sache gegessen. Das war super. Ja. Pokémon hilft.
Leben. Also wirklich, ich hätte kein schöneres Schlusswort finden können als das und gleichzeitig hätte niemand damit gerechnet, dass dieser Podcast hier mit dir endet auf Pokémon hilft. Aber fantastisch.
Pokémon hilft, ja.
Großartig. Du, Daniel, ich danke dir von Herzen. Es war wirklich hochinteressant. Ich bin ganz froh, dass du nicht nur meine Fragen ausgehalten und beantwortet hast, sondern auch uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in dein Leben und all die Dinge, die dazu geführt haben, zu dem, was du jetzt machst und arbeitest. Hochinteressant, wirklich. Ich habe mich ganz doll gefreut. Schön, dass das geklappt hat.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Toll. Ich wink dir zu. Wir hören uns bald wieder, beziehungsweise wir werden uns gehört haben. Großartig. So, Freunde. Das war mein Gespräch mit Daniel Kretsch. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich auch. Wenn dem so ist, dann berichtet der Welt und euren Freundinnen und Freunden und eurer Familie von diesem Podcast-Projekt. Okay, cool. Neue Hörerinnen und Hörer sind immer gern gesehen. Und wenn ihr noch mehr von mir und meinem Team hören wollt, dann schnappt euch ein Steady-Abonnement für einen 5er Monat, seid ihr dabei. Jederzeit kündbar, alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Über 1230 Leute haben das bereits vor euch getan und bereuen das nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal und ich hoffe, es stimmt. Ich wünsche euch was, Freunde. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich denke an euch. Kuss auf die Stirn. Tschüss.